Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspirationen, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie zu Staffel 1, Episode 19 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute spreche ich mit dem Hotelmanager Sebastian Schmidt. Sein Ziel ist es, sich als Führungskraft selber abzuschaffen. Und wie er diesen Change hinkriegt, darüber sprechen wir heute im Interview. Ich wünsche Ihnen viele spannende Insights aus unserem Gespräch. So, heute rede ich mit dem Upstyles-Boomer Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian.
Ja, erzähl doch mal, was ist denn ein Upstyles-Boomer?
Wie, das weißt du etwa nicht?
Naja, ich kann mir was drunter vorstellen durch die Vorbereitung, nur vielleicht der Zuhörer noch nicht.
Das war natürlich ein bisschen provozierend. Upstyles-Boomer, abgeleitet von dem Firmennamen Upstyles-Boom, und Upstyles-Boom kommt aus dem Friesischen. Und das bezeichnet die Versammlungsplätze der alten Friesenhäuptlinge, die so im 14. Jahrhundert ihre Pferde upgestylt, also angebunden haben. Da kommt das her. Und heute wird das gerne verwendet von den Mitarbeitern, die ja bei Upstyles-Boom arbeiten. Ein Upstyles-Boomer ist nämlich jemand, der sich sehr stark mit diesem Unternehmen identifiziert und damit auch zum Ausdruck bringt, dass die Funktion, die er hat, gar nicht so wichtig ist, sondern eher die Zugehörigkeit zu dem Unternehmen.
Ah, okay. Wie ein Siemensianer, kann ich mir das vorstellen. Oder was es da auch immer gibt.
Ja, genau. Das geht so ein bisschen in die Richtung.
Gut. Und was genau machst du bei dem Unternehmen?
Zurzeit bin ich Upstyles-Boomer mit Direktionsaufgaben. Das heißt, ich sitze in einem Hotel zurzeit. Und dieses Hotel wird von mir geleitet. Das Ziel ist, die Organisation hier in diesem Hotel zu verändern. Und das ist auch meine hauptsächliche Rolle.
Ja, ich habe dich ja ganz bewusst für diese Folge ausgewählt. Wir haben uns mal bei einem Intrinsify Me Event kennengelernt, wo du sagtest, ich sehe meine Rolle ganz stark darin, mich auch selber überflüssig zu machen. Und darüber würde ich gerne heute auch mit dir sprechen, was auch die Motivation ist, sich als Führungskraft überflüssig zu machen. Denkt ja vielleicht auch nicht jeder gleich automatisch daran und wie das eben auch gelingen kann. Vorher würde ich gerne mal mit dir einsteigen und auch mal beleuchten, wo du quasi herkommst. Von daher berichte doch mal, was hat dich denn dahin geführt, wo du heute bist?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich bin seit 1990 Führungskraft. Das heißt, ich habe im Alter von 24 Jahren das erste Mal Verantwortung für andere im beruflichen Kontext übernommen. Das war damals bei der guten alten AEG. Ich hatte eine klassische Ausbildung als Elektroniker hinter mir und eine Industriemeisterausbildung und habe dann durchgestartet als Meister in der Fertigung. Ich war damals der jüngste Mitarbeiter der Abteilung, hatte auf einmal Verantwortung für 50 Mitarbeiter und fing an, mich da durchzubeißen. Und um das abzukürzen, ich habe dann eine klassische Karriere hingelegt, in der Elektroindustrie in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Zuletzt war ich bei General Electric verantwortlich dort für die Produktion der Power Conversion in Deutschland, hatte auch noch zusätzlich eine internationale Rolle und habe dann in die Selbstständigkeit gewechselt, aus dem Grund heraus, weil ich gesehen habe, dass das, was im Konzern gelebt wird, und da ist General Electric also keine Ausnahme, jedenfalls nicht nach meiner Wahrnehmung, häufig mit Werten, die postuliert werden, nichts zu tun hat, was mich also dann also dazu trieb, mich auf eigenen Beinen zurechtzufinden und Führungskräfte aufgrund meiner Erfahrung zu begleiten, es vielleicht ein bisschen anders zu machen.
Okay.
Ich habe dann nochmal zurückgewechselt in die Industrie, bin als mein Unternehmen schon lief, nochmal an eine interessante Aufgabe gekommen für einen japanischen Konzern, dort fertigen Standorte zusammenzuführen. Aber auch dort merkte ich sehr schnell, ich wurde so ein bisschen in V wieder, dass die noch sehr klassisch unterwegs sind und mit neuen mit neuen Führungsmethoden wenig am Hut haben. Und da bin ich dann also aus dem Unternehmen auch wieder raus und habe aber parallel schon zu meiner Rolle davor eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und im Rahmen dieser Coaching-Ausbildung kam dann auch Umsatzboom in mein Leben hinein. Und ich habe mich mit diesem Unternehmen sehr stark beschäftigt und mit den Werten, die dort gelten.
Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade in der Industrie, wo du vorher warst, natürlich noch sehr straff, sehr hierarchisch bis hin zu Command and Control vielleicht vorherrscht als Führungsstil. Und jetzt würde man ja denken, wenn ihr sehr stark auch Hotellerie macht, dass es dort sehr ähnlich ist. Oder wie findet so Führung bei Upstalsboom statt?
Also Führung bei Upstalsboom heißt ja nicht unbedingt Führung in diesem oder einem anderen Hotel. Natürlich hat Upstalsboom mehrere Hotels und auch Ferienwohnungen, aber jedes Hotel für sich genommen ist natürlich auch ein eigenes Gebilde mit eigenen Individuen und auch einer eigenen Organisation, die letztlich der Lage und der Größe eines Hauses geschuldet sind. Mhm. Aber das ist natürlich recht, ganz klassisch geführt wird in der Hotellerie im Wesentlichen noch. Und klassisch geführt heißt eben eine Hierarchie, da steht jemand an der Spitze, von dem man glaubt, dass er vielleicht die besten Entscheidungen treffen würde, und der dann eben durch seine Macht, die ihm die Organisation gibt, die Dinge, die er von der Organisation will, nach unten runter kaskadiert. So funktioniert es halt auch in der Hotellerie, ja. Da ist kein wesentlicher Unterschied zu Konzernen.
Ja, jetzt gibt es ja diesen Upstalsboom-Weg. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen, auch wie das entstanden ist, weil da gab es ja, glaube ich, auch so ein paar prägende Momente für euren Chef insgesamt, der sich sehr stark auszeichnet, dieser Weg durch das Credo Wertschöpfung durch Wertschätzung. Was kannst du da berichten?
Ja, das ist ziemlich wichtig für das ganze Unternehmen gewesen. Also Bodo Jansen hat das Unternehmen von seinem zu früh verstorbenen Vater übernommen. Der ist durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und er hat dann die Rolle des Geschäftsführers für Upstalsboom übernommen, hat das Unternehmen ganz klassisch nach Zahlen und anhand von Dashboards und wie man das eben so tut, geführt, hat es auch erfolgreich geführt. Das Ergebnis war ein Unternehmen, das wie man das nach Zahlen beurteilen konnte, sich gut entwickelt hat, mit kleinen Ausnahmen. Und diese kleinen Ausnahmen waren zum Beispiel eine sehr hohe Fluktuation und ein sehr hoher Krankenstand. Um das, sagen wir mal, in Anführungsstrichen zu reparieren, hat ein Personaler ins Haus geholt, den Bernd Gaubler. Der hat also vorher das Atlantic Hotel in Hamburg als Personaler betreut. Und der hat dann erstmal sich mit den Mitarbeitern unterhalten. Der ist also ein paar Monate lang von Standort zu Standort gereist und hat sich angehört, was die so zu sagen haben und ist dann anschließend zu Bodo Jansen zurückgekommen und hat dem Herrn Jansen gesagt, die waren damals noch per Sie, Herr Jansen, ich arbeite eigentlich in zwei Unternehmen. Das eine ist das Unternehmen, von dem die mir erzählen und das andere ist das Unternehmen, von dem die Mitarbeiter sprechen. Und damit war also klar, dass die Wahrnehmung, die Bodo Jansen von dem Unternehmen und den Mitarbeitern hatte, eine andere ist, als die selbst hatten. Ja. Darauf folgte eine Mitarbeiterbefragung, weil das ist natürlich den zahlengetriebenen Menschen dann sehr interessant, das auch valide zu machen. Was ist da für eine Stimmung? Das muss man irgendwie messen können. Das wurde dann auch gemacht und bei der Mitarbeiterbefragung kam ein ziemlich schreckliches Ergebnis raus. Noch viel schrecklicher für ihn war, dass in den losen Antworten, also in den Fragen, die man nicht mit Multiple Choice beantworten konnte, die direkte Aufforderung oder Feststellung war, wir brauchen einen anderen Geschäftsführer als Bodo Jansen. Mhm. Und das hat ihn natürlich ins Mark getroffen und zu einer Veränderung seines persönlichen Weges motiviert. Mhm. Und dadurch entstand dann der Wille, das Unternehmen eben völlig anders zu führen, weil wenn ich dann selber mich verändere und verstehe, dass das, was ich bisher an Werten in mir künftig in den Fokus zu stellen und dessen Belange und dessen Wünsche.
Ja. Was sind so die?
Das ist im Groben. Ja. Das ist im Groben so, was der Upsetzboom-Weg beschreibt. Es ist daraus ganz vieles entstanden. Und das Wesentliche ist, glaube ich, das muss man so sagen, das ist der Wertebaum. Die Mitarbeiter haben sich selbst die Werte, die Unternehmenswerte, für die sie stehen, erarbeitet und haben auch das Verhalten, was man sehen kann, wenn diese Werte in die Tat umgesetzt werden, erarbeitet. Und daraus ist ein Wertebaum entstanden. Der ist also ein ganz wesentlicher Teil des Upsetzboom-Weges. Den siehst du auch in jedem Upsetzboom-Hotel an irgendeiner Stelle wirklich stehen und da kannst du auch mit jedem Mitarbeiter drüber sprechen, über diese Werte.
Ja, was sind die zentralen Werte von Upsetzboom?
Naja, das sind 12 Werte. Interessant ist zum Beispiel, dass wir hier bei uns im Hotel Deichgraf aus diesen 12 Werten auch nochmal die wichtigsten für uns ausgewählt haben, weil es ja auch mal die Frage, wer ist oder in welchem Kontext und in welcher Gruppe von Individuen gibt es ja dann eben auch nochmal Abstufung. Hier war ganz spannend, wir haben im April so einen Visionsworkshop gemacht mit der gesamten Mannschaft, wo wir versucht haben festzustellen, wo wollen wir denn mit dem Hotel eigentlich hin in 5 Jahren. Und da wurden auch diese Werte nochmal ein bisschen angeschnitten und die Mitarbeiter haben dann ausgewählt, dass ihnen Zuverlässigkeit, Vertrauen und Herzlichkeit die 3 wichtigsten Werte sind, die sie hier leben wollen. Und das soll man ihnen dann auch anspüren, wenn sie hier agieren und die Gäste in Kontakt sind mit ihnen.
Ja, kann ich mir auch im Gästekontakt sehr, sehr gut vorstellen, gerade das Thema Zuverlässigkeit, Herzlichkeit. Kannst du mal aus deiner Perspektive vielleicht was zum Wert Vertrauen sagen, wie du den erlebst?
Mit einem Verhalten unterlegt, dass die Mitarbeiter mit dem Satz beschreiben, entscheide du und steh dazu. Das ist ja eben auch das Wichtige, glaube ich, bei Werten. Wenn wir beide und vielleicht nehmen wir noch 20 andere Leute dazu, uns über irgendeinen Wert oder irgendein Wort unterhalten, haben wir ganz unterschiedliche Definitionen davon. Also wenn du beispielsweise in so einer großen Gruppe sagst, was heißt denn eigentlich Liebe für dich? Und wir bleiben mal bei den 20 Leuten, dann wirst du 20 verschiedene Antworten bekommen. Und genauso ist das natürlich auch mit den Werten. Es ist schön, von dem Wert Vertrauen zu sprechen. Wenn ich das bei 20 Leuten mache, haben die ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was das eigentlich bedeutet. Und wir in Upsetzboom haben für uns beschlossen, Vertrauen bedeutet, entscheide du und steh dazu. Und das hört man hier relativ häufig im Hotel. Und diese in der Situation einfach ist gefragt, ist, dass jemand Verantwortung übernimmt und das nicht an jemand anders weitergibt, dann kann es schon mal sein, dass dann gesprochen wird, entscheide du und steh dazu. Und das ist ja eben auch ein von beiden Seiten ein großes Vertrauen. So manifestiert sich das.
Ja.
Wenn du diese Werte dann eben hier wirklich lebendig werden willst.
Kann man sagen, dass es bei euren Werten, die ja zusammen erarbeitet wurden, genau diese beiden Erfolgsfaktoren gibt? Also einmal eine umfangreiche Einbindung der Mitarbeiter, dass die auch wirklich das Gefühl haben, ich konnte da mitgestalten. Zum Zweiten dann aber auch diesen Wert, weil der sehr interpretationsbedürftig ist, nochmal gemeinsam zu konkretisieren, um quasi alle mal so ein bisschen zu kalibrieren, wenn man so möchte.
Ganz genau.
Okay, ja, prima. Jetzt hast du ja auch beschrieben, ganz, ganz unterschiedlicher Hintergrund und hast dich auch zwischendrin mal selbstständig gemacht. Jetzt würde man ja denken, wieso macht denn der nochmal den Schritt zurück, in Anführungszeichen? Würde vielleicht vielen Menschen in den Kopf kommen. Was ist so das, was dich treibt, weswegen du auch gesagt hast, das finde ich spannend mit dem Upsetzboom-Weg, da will ich ein Teil sein?
Ja, das hast du gut erkannt. Es ist nicht so, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe, um ans große Geld zu kommen, weil das kannst du sicherlich so rum nicht verdienen. Ich könnte mir das, sagen wir mal so, nach klassischen Karrieregesichtspunkten viel einfacher Fehler machen und sagen, ich bleibe in der Industrie, entwickle mich da weiter und stopfe mir die Taschen voller Geld. Ich habe schon irrsinnig viel Geld verdient. Das ist also jetzt nicht der treibende Faktor, sondern ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich zunehmend in diesen klassischen Industrierollen und in den Konzernen diese maximale Abweichung zwischen meinen eigenen Werten und der gelebten Praxis erlebt, erspürt und erlitten habe. Und das fühlte sich irgendwann einfach nicht mehr gut an. Natürlich ist im Rahmen von Führungsaufgaben mal die ein oder andere Entscheidung, mit der man sich nicht selber identifizieren kann, umzusetzen. Ich glaube, das gehört auch ein Stück weit zu allen Unternehmen mit dazu. Aber wenn das dann eine Form annimmt, wo ich sehen muss, dass wenn ich in einer Entscheidung umsetze, das auf die Knochen meiner Mitarbeiter geht, dann widerspricht das eben meinen Werten. Und dieser Punkt war erreicht und habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht mehr. Habe dann eben, wie gesagt, im Rahmen von Coaching-Ausbildung ja auch sehr viel über mich selbst erfahren. Das ist also dieser auch der entscheidende Punkt. Götz Werner, der Chef von DM, hat mal festgestellt, das finde ich unwahrscheinlich klug, der Mensch lernt entweder durch Einsicht oder durch Katastrophe. Bei mir war es noch nicht in der Katastrophe, aber hätte ich weitergemacht, wäre es eine Katastrophe geworden, weil ich glaube, wenn du dich lange genug gegen deine inneren Werte verhältst, dann spürst du das körperlich und dann geht das eben auf die eigene Gesundheit und kann dann auch, wir reden immer so gerne von Burnout, kann dann aber zu solchen Dingen kommen. Burnout hat ja nichts mit viel Arbeiten zu tun. Burnout ist ja eher nach meiner Einschätzung etwas, das passiert, wenn man lange genug gegen seine Überzeugungen arbeitet und dann eben die Quittung dafür bekommt. So, also der Punkt ist der, an sich selbst zu arbeiten. Das habe ich gemacht über viele Jahre. Also ich würde mal das beschreiben, dass das anfing mit einem Fabrikumbau, den ich gemacht habe. Das war im Jahr 2010 und immer mehr in die Selbstreflexion gekommen bin und dann eben für mich festgestellt habe, schrittweise, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Und das ist dann irgendwann auch das letztliche Motiv, mit dem ich unterwegs bin. Und daraus ist ein sehr klares inneres Leitbild entstanden und dann stellt sich eben auch nicht mehr die Frage, muss ich jetzt irgendeine Karrierestufe oder irgendwas erklimmen, sondern es stellt sich die Frage, wo kann ich dieses persönliche Leitbild Realität werden lassen? Und dann kam diese Entscheidung zu mir, das hier bei Upsetpunkt zu machen.
Ja, okay. Das heißt, du hast auch deine ganze Qualifikation aus der Coaching-Ausbildung genutzt, um erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren, das mal auf dich selber anzuwenden und mal ausführlich zu reflektieren, wo willst du eigentlich hin?
Unmöglich, eine ernsthafte Coaching-Ausbildung zu machen, ohne sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Der mir also erzählt, er geht in eine Coaching-Ausbildung und verändert sich nicht im Rahmen dieser Ausbildung, dem muss ich dann entgegenhalten, entweder war er nicht wirklich da oder er hat es einfach nicht gemacht. Also es ist für mich völlig undenkbar, eine Coaching-Ausbildung zu machen, ohne Veränderung an sich selbst zu spüren und zu erarbeiten.
Okay. Und was ist da so was für dich rausgekommen ist? Ich habe mal gelesen von dir den Satz, der Sinn meines Handelns ist der Anblick eines glücklichen Menschen. Ist das so die Klammer um all das, was du tust?
Ja, dieser Satz, so wie du ihn gelesen hast, ist genau der Sinn, der über allem steht, was wir hier im Hotel eigentlich tun. Und das habe ich für mich auch entschlüsselt, dass das ein sehr großer Wert für mich ist. Dieser Satz stammt von Bodo Jansen. Er hat das für sich ermittelt, dass sein Leitbild der Anblick eines glücklichen Menschen ist. Bei mir ist es relativ ähnlich. Ich kann diesen Satz, ich kann mich gut mit ihm identifizieren, würde aber es anders formulieren. Bei mir ist das persönliche Leitbild so, dass ich, dass mich Menschen bewegen, denen ich helfen kann, irgendwie in ihrem Weg weiterzukommen. Dass also ich vielleicht ein Fenster öffnen kann, eine Tür öffnen kann, eine gedankliche Schranke einreißen kann, eine Motivation erzeugen kann, weil jeder Mensch kann sich mal selbst motivieren, einen bestimmten Weg zu gehen, den sich jemand vorher nicht zugetraut hat und so weiter. Das sind die Punkte, die mich eintreiben.
Ja, okay. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Du hast recht, habe ich dir jetzt irrtümlich zugeschrieben. Von dir habe ich allerdings in einem sehr guten Artikel bei Digitalisierung jetzt gelesen, ich habe ein persönliches Leitbild, in dem glückliche Menschen im Mittelpunkt stehen. Das ist ja dann zumindest das, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihm zu helfen. Werde ich auch mal verlinken, den, wie ich finde, sehr persönlichen Artikel auch in den Shownotes, dass die Zuhörer das nochmal nachlesen können, wo du auch so deine Wandelung beschreibst. Okay, was ist denn für dich vielleicht mal in einem Satz Führung?
Führung ist die Herstellung gelingender Beziehungen von Menschen.
Ah ja, schöne Definition. Und wenn ich das erreichen will, was sind so die Kernaufgaben von Führungskräften vielleicht für dich allgemein so aus deiner Erfahrung und ganz konkret in der Funktion, die du jetzt hast, falls es da Unterschiede gibt?
Es ist so, dass ich als Führungskraft ein Dienstleister bin, so wie das eben Fachleute in diesem Bereich auch sind. Sie sind Dienstleister. Und meine Dienstleistung ist, Menschen zusammenzuführen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgabe so gut wie es geht, zu erfüllen. Und das gelingt natürlich in dem Moment besonders gut, wo ich mich wirklich um den Menschen kümmere und nicht um die Qualitätsdinge, die er zu beachten hat. Das merke ich hier sehr stark im Hotel. Die Rolle eines Quereinsteigers, das bin ich ja hier nun total. Ich habe ja fachlich überhaupt keine Ahnung von Hotellerie. Die Rolle eines Quereinsteigers wird dadurch besonders stark, dass er ohne das Fachwissen gezwungen ist, sich tatsächlich als Führungskraft auf das zu fokussieren, wofür er da ist. Nämlich das Fachwissen des Führens anzuwenden und nicht sich oder nicht auszuweichen auf fachliche Themen.
Ja.
Je länger ich hier bin, ich bin ja fast es geht auf ein Jahr zu, im November ist es ein Jahr, desto dankbarer bin ich dafür, dass ich eben keine Ahnung habe von Hotellerie.
Ja.
Denn nur so bin ich wirklich wirksam beim Thema Führen. Nur so bin ich tatsächlich zu 100% fast, ist natürlich nicht so, im Operativen gibt es ja schon das eine oder andere, was ich natürlich auch machen muss, aber der ganz große Teil meiner Arbeit besteht darin, den Menschen zuzuhören und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Arbeit besser machen können, nicht im Sinne der Qualität, sondern im Sinne der Beziehungsarbeit. Das ist genau das, was ich sehe in vielen Organisationen, was eben nicht stattfindet. Wenn ich zurückdenke an die Rolle, die ich in der Vergangenheit hatte, dann kann ich die reine Führungsarbeit, also wirklich Arbeit im Sinne von Beziehungen, auf vielleicht maximal 5% meiner Tätigkeit reduziert sehen. So war das. Und jetzt hat sich das gedreht. Es ist jetzt der deutlich höhere Anteil meiner Zeit, die ich mich wirklich um Beziehungen kümmere.
Ja, ich musste gerade
schmunzeln. Deswegen bin ich hier.
Ja, sehr schön. Ich musste gerade schmunzeln, weil in Episode 14 habe ich mit Sven Franke gesprochen. Und der sagte auch, Führung ist immer vor allem dann einfach, wenn man keine oder wenig Ahnung vom Fachbereich hat. Passt zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Okay,
ja.
Dann kommen wir mal zu dem, worüber wir eingangs schon gesprochen haben. Du hast gesagt, und da sind wir, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen auf dem Weg dahin, inhaltlich, dein Ziel ist es, dich als Führungskraft selber überflüssig zu machen. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass wir... Und das ist meine feste Überzeugung, in einer Zeit leben, wo sich die hierarchischen Strukturen schlicht überholt haben. Es ist so, dass es ein Zeitalter, ein Industriezeitalter, ein Maschinenzeitalter gab, das jetzt endet, beziehungsweise schon beendet ist, aber wir akzeptieren. warum sehe ich das so? Die Welt hat sich in ihrer Geschwindigkeit rapide erhöht und das wird sie weiterhin tun. Ich glaube, das wird niemand bezweifeln, dass wir also mit immer schnellerer Geschwindigkeit uns Wissen erarbeiten, verdoppeln, verdreifachen. Die Komplexität der Welt nimmt zu und das ist auch ein wesentlicher Fakt. Das wird häufig auch unterschätzt. Das kommt einfach dadurch, dass wir uns mit einem atemartigen Tempo digital und weltumspannend vernetzen. Und beides zusammengenommen ist so, dass es ganz logisch mit hierarchischen Strukturen nicht mehr beherrschbar ist. Mhm. Wenn ich also in einer großen Organisation einen Menschen habe an der Spitze oder auch mehrere meinetwegen, die Entscheidungen treffen sollen über diese sich rasend schnell bewegende Welt, dann glaube ich doch wohl nicht ernsthaft, dass ich es schaffe, mit einer adäquaten Geschwindigkeit diese Entscheidung in die Realität umzusetzen. Das heißt, wenn das also logisch ist, und für mich ist es das, brauche ich eine Organisation, die sich mit dieser Komplexität und der Geschwindigkeit auseinandersetzen kann. Und das ist nach meiner Überzeugung nur möglich, wenn ich die Kompetenzen und Potenziale aller Menschen ausnutze. Mhm. Nicht im Sinne von ausnutzen, das ist ein blödes Wort, sondern ihnen die Möglichkeit gebe, die mit einzubringen. Denn heute tun die das nicht. In den allermeisten Organisationen und so auch in einem klassisch geführten Hotel geben Menschen ihr Gehirn an der Eingangstür ab und packen es abends wieder rein in den Kopf und fangen dann erst wieder an, wirklich eigenständig zu handeln. Es sind nämlich Menschen, die ja in ihrem Privatleben ganz viele verantwortungsvolle und verantwortungsbewusste Entscheidungen fällen müssen. Die müssen entscheiden, ob sie heiraten, die müssen entscheiden, ob sie Kinder kriegen, ob sie ein Haus kaufen, ob sie ein Auto kaufen. Und dann kommen die durch die Tür dieses Hotels und wir machen dann Klick und sagen, nee, das brauchst du alles hier nicht, du musst jetzt A und B und C machen. Und wenn du mit C fertig bist, kommst du wieder, dann kriegst du D, E und F von dir.
Ja.
Also völlig undenkbar, so weiterzumachen, weil die Welt da draußen hat sich dann schon dreimal gedreht. Und wir sind einfach gezwungen dazu, zu verstehen, welche Individuen haben wir denn hier? Was können die denn besonders gut? Und wie können wir diese Dinge gewinnbringend einbringen, um das Ziel zu erreichen, was wir alle gemeinsam erreichen wollen?
Ja.
Und dabei passiert noch was ganz Entscheidendes. Diese Menschen haben ja die natürliche Grundanlage, dass sie das wollen. Die kommen also auf die Welt, das ist eine weitere Überzeugung von mir, und wollen mitgestalten. Dieses Thema Werte, was wir vorhin besprochen haben, du sagtest ja richtig, die Mitgestaltung ist natürlich ein ganz wichtiger. Klar ist die das, weil der Wille, mitzugestalten, den habe ich von Geburt an. Und ich habe das Bedürfnis nach Verbundenheit und nach Vertrauen und aber ein Stück weit auch nach Freiheit. Und all diese Grundbedürfnisse, die erziehen wir den Menschen in der Schule und in der Ausbildung wunderbar ab. Dann packen wir noch ein paar Erfahrungen damit drauf, die super, super schlecht ist. Und dann haben wir es mit Menschen zu tun, die einfach nicht mehr mitdenken können und auch nicht mehr mitdenken wollen, weil das alles bedeckt ist.
Ja, oder sanktioniert wurde, jetzt, wenn sie es mal probiert haben.
Genau. Mhm. Und jetzt brauche ich einfach die Möglichkeit, oder ich brauche jemanden, der mir hilft, das wieder zu entwickeln.
Mhm.
Und da sehe ich meine Rolle drin. Und das heißt also, mal ganz knapp gesprochen, nach Möglichkeit Hierarchien abbauen und nach Möglichkeit die Leute dahin führen, dass sie eigenverantwortlich wie in ihrem privaten Leben eben auch handeln. Denn die kennen ja alle durch ihre Fachausbildung die Dinge, die in einem Hotel ablaufen und in einem Restaurant ablaufen. Also muss man die ihnen nicht nochmal erklären.
Mhm.
Sondern sie müssen lediglich dazu aufgefordert sein und sich aufgefordert fühlen, am Ende einen Gast zu haben, der mit einem Lächeln hier rausgeht.
Mhm.
Und alles andere werden die dann entsprechend entscheiden und auch umsetzen. Ja. Das ist meine feste Überzeugung.
Ja, das heißt, weil du auch gar nicht fachlich so tief drin bist, kannst du quasi die Organisation so gestalten, dass die Leute dann hinterher ihre Potenziale optimal einbringen.
Ja, und die Organisation so gestalten, das darf man sich bitte auch nicht so vorstellen, wie das eine klassische Industriebude macht. Die setzt sich dann hin, bildet einen Arbeitskreis. Kreis, findet, weiß ich nicht, drei Varianten, aus denen sie dann eine auswählt. Und dann wird das Ganze ausgerollt. Mhm. Ne? Das ist also ein klassisches Ding. Am besten noch einen 10-Punkte-Plan, eine schicke PowerPoint. Wenn es dann auf eine Seite passt, KUV, kinder- und vorstandsfreundlich, hervorragend, dann kann man diese Tapete auch noch nehmen und jedem um die Ohren hauen, damit auch jeder versteht, wie es funktioniert. Nein, das ist nicht. Der Prozess ist hier ein völlig anderer. Hier ist er wirklich evolutionär und deswegen mag ich diesen Begriff so. Es ist einfach so, dass wir ausprobieren und mit wir meine ich vom Azubi bis zum Berufsaufbau mit Direktionsaufgaben, dass wir ausprobieren, was gut funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, machen wir mehr davon. Und wenn es nicht funktioniert, lassen wir es bleiben.
Ja.
Und wenn man so vorgeht, dann muss man zwangsläufig sich auch von alten Verhalten abschieden. Ja. Nämlich zum Beispiel jemanden an die Wand nageln, weil er einen Fehler macht. Das ist ja ein klassisches Verhaltensmuster. Oder es passiert halt ein Fehler. Fehler passieren immer. Solange es Leben gibt, wird es auch Fehler geben. Und das ist ein klassisches Muster, wie ich das aus der Vergangenheit gut kenne. Es ist gut, dass wir einen Schuldigen finden, dann können wir dem anständig die Haut abziehen und zum Trocknen raushängen. Das macht ja alles keinen Sinn. In einer evolutionären Organisation wird ein Fehler als eine Aufforderung verstanden, damit etwas zu lernen und dankbar zu sein dafür, dass es passiert. Wir wollen nur verdammt nochmal nicht den gleichen Fehler 20 Mal hintereinander machen, sondern nach Möglichkeit was wir machen. Aber zunächst mal ist er einfach wunderbar, um zu lernen.
Ja, woran arbeitet ihr dann in dieser evolutionären Organisation am meisten? Ist das die Kultur? Ist das das individuelle Mindset? Sind das die Strukturen, die Prozesse oder gar nichts davon?
Ich glaube, da greifst du der Zeit einfach zu lange vor. Wenn du es mit Menschen zu tun hast, die, sagen wir mal, vom Lebensalter her zwischen 20 und 50 Jahren mit einer klassischen schulischen Ausbildung, anschließend mit einer beruflichen Ausbildung und dann mit der beruflichen Erfahrungswelt hier konfrontiert waren, bist du im Wesentlichen damit beschäftigt, und ich bin ja jetzt im Monat 9 oder 10, erstmal eine neue Erfahrungswelt zu schaffen. Mhm. Das heißt, diese Menschen haben ja gelernt, dieser alten, in Anführungsstrichen, Welt zu vertrauen. Und die funktioniert ja auch. Ich sage nicht, dass die jetzt so katastrophal ist, dass sie gar nicht funktionieren würde. Sie müssen also erstmal eine andere Erfahrung machen. Mhm. Und dann müssen sie sie nicht nur einmal machen, sondern mehrfach machen, um ihr langsam zu vertrauen. Bedeutet also, wenn ich jetzt konkret noch nie eine Entscheidung fällen durfte, sollte, dass man nie von mir gefragt war, habe ich als erstes mal Angst. Das ist ein natürliches Verhalten. Ich habe erstmal Angst, überhaupt eine Entscheidung zu fällen. Weil die könnte ja falsch sein und dann kriege ich einfach auf den Deckel. Das ist meine Erfahrung von früher. Mhm. Also am besten entscheide ich erstmal gar nichts, sondern suche mir irgendeinen, der für mich entscheidet. Dann kann ich im Zweifel große Kula-Augen haben und sagen, naja, habe ich nicht entschieden. Naja, der oder die. Diese Angst ist erstmal der erste Schritt, sie abzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern Vertrauen muss wachsen. Und das Vertrauen muss jeder Einzelne für sich selber erspüren, Stück für Stück. Und du weißt, glaube ich, selbst, Vertrauen und Misstrauen. Misstrauen kann ich mit einem einzigen Satz erzeugen.
Ja.
Vertrauen kann Monate, vielleicht Jahre dauern, vielleicht wird es nie entstehen.
Mhm.
Also der wesentliche Teil meiner Arbeit ist im Moment, Vertrauen aufzubauen, und zwar so aufzubauen, dass die Menschen sich untereinander vertrauen, die ja vorher in Abteilungen existiert haben. Und also Abteilung, da steckt ja schon drin. Ne? Ich teile etwas ab. Also wenn ich etwas abteile, muss ich mich nicht wundern, dass das Ergebnis nicht sein kann, dass ich mich zugehörig fühle, sondern ich fühle mich abgeteilt, sagt die Sprache bereits. Also muss ich damit aufhören, ständig von irgendeiner Abteilung zu sprechen. Und in diesen kleinen Feinheiten stecken ja diese Dinge drin, in Worten, in Sätzen. So ein Satz, ja auch gern gesprochen in so einem Hotel, arbeite ich denn hier nur mit Idioten zusammen, so klassischer Sprachgebrauch, ne? Oder einmal mit Profis zusammenarbeiten, wenn irgendein Fehler passiert. Oder mal Gehirn einschalten, auch sehr beliebt. sowas hinterlässt ja Spuren bei Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist den Menschen, die es sagen, gar nicht so sehr bewusst. Nach dem Motto, ja, sollen die mal nie so haben, so zart beseitet sein. Doch, Menschen haben sich so. Menschen sind Fühlwesen. Menschen nehmen mit feinen Antennen sehr wohl wahr, wie ihnen gegenüber getreten wird. Mhm. In Gesten, in Mimik, in Sprache. Also ist es eben genau die Aufgabe, dagegen zu arbeiten. Und wenn dieses Vertrauen kommt, und ich habe hier ganz viele einzelne kleine Geschichten, wo ich das sehe, dass dieses Vertrauen entsteht, dann entsteht Initiative auf einmal. Dann entsteht Entscheidung. Dann entsteht Umsetzen, Machen, Herzlichkeit. Mhm. Das ist also ganz drastisch dann zu sehen, wenn es mal anfängt.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil erstmal bin ich ja auch in einer Art stabilem Zustand, ne, und lasse mich dann auf was Neues ein, ohne zu wissen, was kommt denn eigentlich genau. So dass sicherlich auch das Vertrauen in dich als Person wichtig ist, in das gemeinsame Ziel. Und das beschreibt, glaube ich, auch nochmal und schlägt jetzt gut die Brücke zu dieser Beziehungsarbeit, die du auch angesprochen hast. Ne, dass das ein großer Teil ist dessen, was du jetzt machst, um vielleicht auch erstmal vorzubauen. Und dann kommen die anderen Themen, die ich gerade fragte, vielleicht später. Ne, an Strukturen, Prozesse etc. ranzugehen. Mhm.
Genau. Jedes System hat ja zunächst erstmal diesen Abwehrmechanismus, der natürlich ist. Wir sind, wenn man selbst als Systeme betrachten, sind wir ja auch so gestrickt. Das ist ja ein bisschen das Schräge. Ne? Unser Gehirn wird zunächst erstmal nur versuchen, das Überleben zu sichern. Das heißt, das Gehirn, und da kommt für mich, ist auch meine Erklärung, der innere Schweinehund her, sagt erstmal nur, komm, solange die Grundfunktionen hier in deinem Körper alle in Ordnung sind, fange ich an, jetzt mich irgendwie zu stressen oder mich zu überfordern. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist für mich eben die Komfortzone. Und wenn ich jetzt anfange, bin zum Beispiel nie gejoggt und sage, ab morgen, ich gehe jetzt mal joggen, dann sagt mir das Gehirn die ersten 100 Meter schon, sag mal, hast du einen Knall? Hör doch mal auf mit dem Mist. Das System war eben schön in Ruhe. Jetzt hör doch mal bitte auf, es in Ruhe zu bringen. Ja. Und genau so müssen wir immer wieder gegen diesen inneren Schweinehund ankämpfen, damit wir ihn zwingen oder mit das Gehirn zwingen, neue neuronale Verknüpfungen zu machen und diese alten Autobahnen zu verlassen, in denen wir uns befinden.
Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es da viele gibt, die sich auch denken unter den Mitarbeitern, ja endlich, das wollte ich immer schon. Andere denken vielleicht ganz anders. Wie reagieren die auf das, was du da anstößt?
Also du beschreibst es ja schon, ich würde hier auch den guten alten Gauss bemühen, die Gaußsche Normalverteilung, da gibt es ein großes Mittelfeld, das guckt eben nach rechts und links, wo geht die Reise hin und mal schauen. Und dann gibt es Leute, die sind sofort aktiv und verändern sich. Da siehst du jeden Tag, in jedem Gespräch spürst du das. Da passiert unglaublich viel. Und dann gibt es eben welche, die verändern sich nicht. Und das schlägt auch in Aggression um, also auch in verbaler Aggression. Ne? In Forderungen, das heißt, glasklare Forderung. Hier muss doch mal einer auf den Tisch hauen zum Beispiel. So eine typische Forderung. Klar, wenn ich mit den alten Verhaltensmustern ständig konfrontiert wurde, ist das natürlich auch aus der Sicht eine vollkommen berechtigte Forderung. Jede Forderung ist ja aus der Sicht desjenigen, der es tut, eine berechtigte Forderung. Da auch diese Menschen nach meiner Überzeugung mit einer positiven Grundannahme handeln, sind die erstmal hilflos. Und diese Hilflosigkeit erzeugt Aggression, Desorientierung und so weiter. Also genau damit sind wir natürlich, bin ich auch persönlich konfrontiert. Mhm. Und meine Aufgabe ist es eben nun, in der Situation neue Orientierung zu geben. Und mit Ausdauer neue Orientierung zu geben, damit diese neuen Erfahrungen gemacht werden können.
Hast du denen gegenüber auch schon mal offensiv kommuniziert, dass du dich gerne selber überflüssig machen möchtest? Und was sagen die dazu?
Ja, da mache ich kein Geheimnis draus. Das erzeugt aber im Moment noch ein bisschen Ratlosigkeit. Also es kann keiner so richtig einordnen, weil es, glaube ich, noch zu früh ist. Es ist einfach so, wenn ich jetzt sage, ich mache mich hier überflüssig, dazu bin ich einfach im Moment viel zu präsent in vielen, vielen Dingen. Das ist auch logisch, weil wir uns eben mitten in diesem Projekt befinden, dass das erstmal etwas verwirrend klingt. Ne? Ich glaube, das wird klarer dann, wenn wir uns weiter in dem Projekt befinden, wenn also viele dann auch in unterschiedlichen Rollen Aufgaben übernehmen. Und das plastischer wird, also auch deutlicher wird, dass das funktionieren kann, dass es eben eine solche Aufgabe vielleicht nicht mehr geben muss, also eine solche Funktion nicht mehr geben muss, weil sie sich aufgeteilt hat in Personen X, Y und Z. Und wir das irgendwie anders, ich auch noch nicht weiß, wie wir es machen, aber das wird sich zeigen.
Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch wichtig werden wird, dieses Vorhaben oder Projekt, hast du gerade gesagt, sehr unabhängig von deiner Person zu gestalten. Ne, weil sonst wird es immer schwerer, sich da überflüssig zu machen. Auf der anderen Seite bist du jetzt natürlich sehr stark auch Leuchtturm dieser Bewegung. Wie gehst du da für dich selber mit um und welche Maßnahmen ergreifst du da?
Ja, das ist eine gute Frage insofern, weil das natürlich auch jetzt eine Projektphase ist, die enorm viel Energie kostet, also auch mich Energie kostet. Deshalb muss ich auch sehen, dass meine Energiebilanz immer positiv ausfällt. Ich habe halt den Vorteil, dass ich schon mehrere größere Veränderungsprozesse auch leiten durfte und beim ersten Mal ganz ehrlich so fast auf der Strecke geblieben wäre, weil mir einfach die Sicherheit fehlte, wie läuft denn ein in Anführungszeichen normaler Veränderungsprozess eigentlich ab. Da ich das ja zum Glück weiß, kann ich daraus schon mal alleine viel Energie ziehen, dass ich mir sage, hey, komm, ja, ist ein schwieriger Tag heute, war auch eine schwierige Woche, kommen aber auch wahrscheinlich noch 2, 3 schwierige Monate. Und das ist so. Und dann musst du durch, ne? Dann musst du einfach wissen, dass es irgendwann besser wird und darauf vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich. Und daraus beziehe ich dann auch wieder die Energie, weil ich ja mein Leitbild habe und daraus eben auch Kraft schöpfen kann. Das fällt mir dadurch eben relativ leicht, mein Energielevel dann auch wieder anzuheben, wenn er nach unten sinkt. Und dabei denke ich aber nicht, weil du diese Leuchtturmfunktion so hervorhebst, so sehe ich das nicht. Ich sehe einfach mich mit meinem Leitbild und versuche, dieses Leitbild real werden zu lassen. Ob sich andere daran dann orientieren, ja, das nehme ich mit Wohlwollen, sagen wir mal, zur Kenntnis. Es kommen natürlich auch viele Leute auf mich zu und fragen mich dann, was passiert da, so wie du eben das jetzt ja auch machst mit diesem Podcast hier. Mich fragst, wie machst du es, warum machst du es? Und dann erzähle ich gerne darüber, auch wieder in der Hoffnung, dass ich dadurch vielleicht mein Leitbild bei jemand anders auch irgendwie festsetzt.
Ja.
Klar. Ja. Aber im Leuchtturm steckt ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, wieder was drin, was mir nicht so gut gefällt. Das kann ich jetzt im Moment nicht so greifen.
Vielleicht habe ich mich da auch von der friesischen Gedankenwelt so sehr inspirieren lassen. Die Idee dahinter war einfach zu sagen, natürlich ist dieser Wandel sehr stark auch mit deiner Person jetzt verknüpft, weil du das ja einleitest. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch, wenn du dich überflüssig machen willst, wichtig ist, da viele, wie du beschreibst, Mitstreiter zu gewinnen, dieses gemeinsame Warum auch allgemein gut werden zu lassen, ne, dass sich das auch von der Idee her ein bisschen von dir als Person löst.
Ja.
Okay, jetzt gibt's
aber der Begriff Leuchtturm, ganz kurz nochmal vielleicht zu dem Begriff Leuchtturm, der ist insofern schon wieder treffend, weil wir uns auch selber hier in unserem Visionsworkshop für diesen Begriff entschieden haben, das Projekt irgendwie zu beschreiben. Mhm. Also mehrheitlich fanden das die Teammitglieder gut, den Begriff Leuchtturm zu werten, weil er eben Orientierung gibt, dieser Leuchtturm, mit dem man da eben steht und immer schön ruhig seine Lampe dreht.
Ja, okay. Vielleicht nochmal als abschließende Frage, bevor wir zu einer Zusammenfassung kommen, vielleicht willst du da noch was ergänzen. Jetzt hast du bestimmt auch in deiner Coaching-Ausbildung mal gesehen, es gibt ja diese typische Change-Curve, ne, die man auch beschreibt, wenn Wandel so losgeht, dass man erstmal auch ein bisschen down ist, weil man gar nicht so richtig weiß, was passiert da, vielleicht Ängste hat etc. Dann geht's aber wieder aufwärts, weil man bestimmt denkt, ach, da wird wieder nur eine neue Sau durchs Dorf getrieben, so schlimm wird's dann nicht. Irgendwann merkt man aber, ah, doch, könnte so passieren. Und erst wenn man dann wieder aus einem längeren Tal der Tränen raus ist, geht's wieder bergauf mit Experimentieren, Ausprobieren. Aus deiner Erfahrung jetzt aus dem Prozess, würdest du sagen, das ist was ich da auch in der Realität erlebe oder sieht in der Praxis doch noch ganz anders aus?
Nee, das ist genau das, was du auf jeden Fall erlebst. Also da ist gerade diese Veränderungskurve, mit der habe ich mich in der Vergangenheit schon auseinandergesetzt, die selber an mir natürlich auch gespürt. Wie gesagt, wir selbst sind ja auch Systeme, insofern bin ich auch nicht von der Veränderungskurve frei. Der Unterschied darin besteht einfach zu anderen Menschen, dass meine Veränderungskurven anders verlaufen. Ich habe ein sehr flaches Tal der Tränen und bin da sehr schnell wieder rausgeflitzt. Und hier gibt's halt auch den einen oder anderen, der hat ein ganz tief weiter ab und weiter ab und braucht halt sehr lange, um da wieder rauszukommen. Mhm. Insofern, diese Phasen durchlebt jeder, diese innere Verneinung ist ja nichts anderes als auch wieder der innere Schweinehund, der sagt, nö, bleib mal schön in dem alten Zustand drin, du hast eine Stabilität. Und irgendwann kapiert dann aber auch der innere Schweinehund, es gibt jetzt kein Zurück mehr, da passiert jetzt irgendwas, was ich nicht mehr aufhalten kann. Ja, und dann geht der Anstieg los aus dem Tal der Tränen. Und das ist ein schöner Moment für mich.
Eine Herausforderung gerade für Führungskräfte ist ja auch in so einem Prozess, dass sie den in der Regel schon mal eher angefangen haben und dadurch auch eher in bestimmte Phasen kommen. Ne, viele würden dann sicherlich ungeduldig werden und sagen, ah, jetzt müssen die Mitarbeiter doch das langsam auch mal verstanden haben und mitziehen. Wie gehst du mit dieser zeitlichen Verzögerung um?
Ja, mit Verständnis halt. Ne? Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, nicht ungeduldig zu werden. Ich bin eigentlich an sich ein ungeduldiger Mensch. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen meine Baustelle, wo ich mir dann selber sagen muss, hab Geduld, bleib gelassen und gib Menschen die Zeit und gib vor allem den Individuen. Das ist auch mal ganz wichtig. Der eine braucht viel Zeit, der andere braucht weniger. Der eine braucht viel Ansprache, der andere braucht viel Ruhe. Das ist ganz typenabhängig und das muss ich mir auch immer wieder klar machen. Ich selbst kann dann gut damit umgehen, wenn ich auch körperlich für mich sorge, also wenn ich sage, ich bewege mich, wenn es irgendwie geht, ich meditiere jeden Morgen, ich mache so meine sportlichen Übungen, so dass ich einen Ausgleich auch für mich schaffe, dann steigt meine Geduld, dann steigt auch meine Gelassenheit. Okay. Und das muss halt jeder auch für sich die Trickkiste irgendwie zurechtlegen, um durch diese Phasen durchzukommen. Also mit einem anderen dient vielleicht was ganz anderes als mir.
Ja, vielleicht letzter Hinweis zum Thema Change dann aus der Praxis von dir. Jetzt kann es ja bei so einem Prozess gerade in den ersten Phasen Menschen geben, die vor allem so auch emotionale Vorbehalte bis hin zu Ängsten haben und Leute, wo das eher was Rationales ist, noch nicht verstanden, weswegen und so weiter. Wie gehst du mit diesem Unterschied um?
Ja, auch wieder individuell. Es kann auch in eine Richtung gehen, wo klar ist in großen Change-Prozessen, und das ist ein großer, dass man nicht mehr zueinander passt. Es ist ja nicht so, dass ich hier angetreten bin, die Leute zu verbiegen, sondern wie gesagt, meine Aufgabe ist, ihnen zu ermöglichen, ihre Potenziale zu entfalten. Und wenn einfach irgendwann der Punkt kommt, wo klar ist, dass da so viel Energie reingeht, die nicht zurückkommt und einfach auch die Gefahr besteht, dass einzelne Personen insgesamt der Organisation nicht gut tun und den anderen Menschen in dem Umfeld nicht gut tun, weil sie gar nichts mit diesem Weg anfangen können, dann muss man sich eben auch darüber unterhalten, wie kann man dann eine neue Organisation finden, wie derjenige sein Potenzial entfalten kann. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das ausspricht und anspricht. Das gehört zu einem Change-Prozess dazu. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, das ist eine harte Zeit. Und das bedeutet für jeden eine harte Zeit. Ne?
Okay, ja, prima. Wir haben ja vorhin sehr viel auch über Selbstreflexion gesprochen und über Zufriedenheit. Jetzt würde ich gerne nochmal da mit dir ganz kurz einsteigen. Vielleicht kannst du keine Tipps für ein glückliches Leben geben. Aber was wären so deine Tipps, um auch aus der eigenen Erfahrung heraus ein noch reflektierteres Leben zu führen? Gibt es da so zwei, drei Dinge, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst?
Ja, und vielleicht auch dieses glückliche Leben, das finde ich auch schon ganz wichtig, weil ich glaube, wenn jemand versucht, ein glückliches Leben zu leben, dann ist es an sich schon ein bisschen schräg. Ich habe für mich entschlüsselt, dass Leben eine Entscheidung ist. Das heißt, wenn ich durch mein persönliches Verhalten dazu beitrage, wesentliches Verhalten ist Dankbarkeit, dann sinkt meine Glücksschwelle. Ich habe das mal massiv gemerkt, als ich von Berlin nach Venedig gewandert bin. Das ist jetzt 5 Jahre her, 2012 war das. Das sind so 1500 Kilometer gewesen. Das habe ich gemacht nach einem großen Change-Prozess, nachdem ich eine Fabrik umgebaut hatte. Und bei diesem Weg ist mir klar geworden, dass ich mit ganz wenig Dingen auskommen kann und dass alles, was ich brauche, in mir drin steckt. Und das ist zum Grundgesetz, egal in welcher Situation, wo ich mich aufhalte, welche Aufgabe ich habe. Das ist immer bei mir. Und meine Aufgabe ist es, das niedrig zu halten. Beispiel aus der Wanderung. Wenn ich 30 Kilometer gelaufen bin und dann ein schönes, frisch gezapftes Bier vor mir steht, dann kann das also ein gigantischer Moment sein, dass das einfach, ja, das beflutet dich mit den schönsten Lebenshormonen in deinem ganzen Körper. Und wenn du das schaffst, diese Momente in deinem Leben immer wieder zu erzeugen, indem du dir bewusst machst, was du hast, dass du da wahnsinnig dankbar für sein kannst, und das ist meine Strategie, dann passiert einfach immer häufiger ein glücklicher Moment. Und das würde ich als ein glückliches Leben dann auch einstufen. Mhm. Also ich habe ja früher die klassische Karriere gemacht und mich hat all das, was man der klassischen Karriere zuordnet, Macht, Status, Geld, dickes Auto und dieser ganze Kram, hat mich ja nicht glücklich gemacht. Das habe ich auch für mich entschlüsselt. Mhm. Und deswegen habe ich mir die andere Seite gesucht, die wesentlich besser funktioniert.
Ja, okay. Also Glück ist eine Entscheidung, habe ich gelernt. Alles, was du brauchst, steckt in dir und sei dankbar für die kleinen Dinge.
Ja, genau.
Ja, klasse. Super, dann lass mich mal zusammenfassen. Wir haben über den Upstalsboom-Weg gesprochen, der sehr stark sich durch das Credo auch auszeichnet. Wertschöpfung durch Wertschätzung, der sehr stark den Mitarbeiter in den Fokus rückt. Ihr arbeitet auch sehr partizipativ an euren Werten und euch ist es aber auch wichtig, als Upstalsboomer die für den Mitarbeiter greifbar und interpretierbar zu machen. Für dich als Führungskraft, hast du gesagt, das schälte sich so für mich raus, ist das Thema Haltung ein ganz, ganz wichtiges, was du durch viel Selbstreflexion dir auch erarbeitet hast. Und Führung, da geht es vor allem um das Herstellen von gelingenden Beziehungen, so dass du dich sehr stark als Dienstleister auch verstehst, der sich um den Menschen kümmert und ihm Wege aufzeichnet, eben seine Arbeit und insbesondere seine Beziehungsarbeit gut zu machen. Und weil eben auch diese hierarchischen Strukturen überholt sind, ist es wichtig, dass Menschen viel stärker eigenständig handeln, mitgestalten und in der evolutionären Organisation, wie du so genannt hast, ihr Potenzial einbringen und ausschöpfen können. Dafür ist es aber auch wichtig, für den Weg dahin neue Erfahrungswelten zu gestalten, auszuprobieren und gerade auch in den Veränderungsprozessen Menschen auch Zeit zu geben, Verständnis zu zeigen, individuell auf sie einzugehen, damit dann eben auch jeder ja so sein eigenes glückliches Leben auch finden kann. Ist das richtig?
Mhm.
Super.
Sehr gut zusammengefasst.
Ja, das freut mich. Wenn sich jetzt die Zuhörer noch ein bisschen intensiver über dich informieren möchten oder den Upstalsboom-Weg, was sind da Quellen, die du empfehlen kannst oder Anlaufstellen?
Wenn sie sich über den Upstalsboom-Weg an sich informieren möchten, dann einfach auch nach dem Begriff googeln. Ich glaube, es tut gut, den 10-minütigen Filmclip da mal drüber zu sehen. Der sagt schon vieles aus. Und im Unternehmen Upstalsboom gibt es mittlerweile einen eigenen Bereich, der sich mit dem Thema Kultur und Entwicklung auseinandersetzt, weil wir halt viel gefragt werden, was wir denn machen und wie das machen und ob man uns unterstützen kann oder ob wir unterstützen können. Also wäre es ratsam, dahin zu gehen. Und was wir hier auch machen, ist, wir werden im November ein sogenanntes New Work Camp machen hier im Deichgrafen. Das geht über 2,5 Tage. Mhm. Und meine Idee dabei war, insbesondere hier in den nördlichen Regionen Unternehmer anzusprechen, die entweder die Idee haben, etwas zu verändern oder die Idee bereits angefangen haben umzusetzen und so ein bisschen feststecken, ne? Genau in diesem Veränderungsprozess, von dem wir ja gesprochen haben, die vielleicht gerade im Tal der Tränen sind und eigentlich wieder zurückrudern wollen oder so, die möchte ich ermuntern mit all den Menschen, die hierher kommen und die ja dazu beitragen können, dass sie einfach auch die schlechten Erfahrungen auf den Tisch legen und sagen, hey Leute, das ist alles normal, ist alles gut, durchhalten musst du. Ja, und im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch der Film Die Stille Revolution gezeigt und Bodo Jansen persönlich wird auch anwesend sein am zweiten Tag. Und deswegen ist das ein rundes Ding, irgendwie, wo am Ende so in meinem Kopf so eine starke Vernetzung auch rauskommen kann, dass die Teilnehmer danach einfach im Kontakt bleiben. Das ist ja auch so meine Erfahrung. Das sieht man uns beiden, ne? Wir laufen uns über den Weg und dann bleibt irgendwo entwickeln uns aneinander. Das ist ja überhaupt so der Grundgedanke mal bei diesem ganzen Partizipativ. Ja, und last but not least habe ich ja noch weiterhin meine Firma Color Your Mind. Danach kann man natürlich auch googeln. Da gibt es eine kleine Homepage, die ist jetzt natürlich nicht so mega gepflegt, gerade weil ich hauptsächlich meine Aufgaben gerade bei Upsatzboom sehe. Aber nichtsdestotrotz treibt mich das ganze Thema Coaching, Training, Mentoring natürlich auch weiterhin um und wird es doch auch weiterhin tun.
Ja, super. Ich werde auf jeden Fall die ganzen Links auch nochmal in den Shownotes verlinken, sodass die Zuhörer da auch gleich drauf zugreifen können. Prima. Von daher danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für viele Insights zu den Themen Haltung, Change, Augenhöhe und freue mich, wenn wir uns dann auch mal wieder persönlich sehen.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für das Interesse an Upstadtsbrum, an den Deichgrafen und auch an dir.
Alles klar. Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
So hat mein Gespräch mit Sebastian Schmidt. Ich fand es total spannend, denn eigentlich sollte es mal einen ganz anderen Fokus haben. Ich wollte stärker mit ihm darüber sprechen, warum er sich als Führungskraft überflüssig machen will und wie die Mitarbeiter damit umgehen. Das haben wir auch getan. Was jedoch passiert ist, ist, dass das Gespräch einen sehr interessanten Fokus auf das Thema Change Management bekommen hat. Und das fand ich sehr spannend, da nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ich hoffe, das war auch für Sie interessant, sodass Sie da zahlreiche Ideen, Impulse und Inspirationen auch für sich mitnehmen konnten. Ich habe deswegen ganz bewusst Sebastian gewählt, weil die Episode 19 für die erste Staffel, wo es um das Thema klassische Führung geht, der Abschluss sein soll. Und da fand ich es sehr passend, darüber zu reden, wie ich mich denn als Führungskraft auch vor dem Hintergrund neuerer Führungsansätze und Herausforderungen überflüssig machen kann, ob Führung in der jetzigen Form überhaupt in Zukunft noch gebraucht wird. Und sehr spannend fand ich nochmal die Aspekte, dass es eben beim Thema Führung auch um die Gestaltung von Beziehungen geht und dass es wichtig ist, Mitarbeiter auch partizipieren zu lassen und sehr intensiv einzubinden in Richtung Selbstorganisation. Von daher waren hoffentlich viele interessante und spannende Aspekte für Sie dabei. In der nächsten Episode, der Episode 20, möchte ich nochmal zurückblicken auf die ersten 19 Episoden nachhaltig führen, nochmal Revue passieren lassen, welche Learnings wir zum Thema klassische Führung daraus auch mitnehmen können und einen Ausblick geben auf die Episoden der kommenden Staffel. Und ja, von daher freue ich mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind und wir uns wieder hören. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn Sie mir eine Bewertung und oder Rezension auf iTunes hinterlassen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran.